Nach Frank streben wir danach, von anderen wahrgenommen zu werden, eine Rolle in einem fremden Bewusstsein zu spielen. Und wenn wir das nicht erreichen, dann tritt ein Mangelzustand ein. Weiteres Zitat dabei: Ein Genussmittel wird als Droge, ein Genussmittel wird als Droge nicht schon seiner psychoaktiven Wirkung wegen klassifiziert, sondern erst dann, wenn eine Unterdosierung zu Entzugserscheinungen führt. Im Fall des Bezugs mitmenschlicher Aufmerksamkeit liegt die Grenze zur Unterdosierung genau dort, wo das Einkommen nicht mehr hinreicht, ein intaktes Selbstwertgefühl zu ernähren. Das Gefühl, unter die Armutsgrenze zu fallen, kann deshalb auch Gruppen oder soziale Schichten befallen, die sich von der medialen Öffentlichkeit abgehängt und übergangen sehen. Wo Gruppen oder ganze Schichten am Mangel sozialer Anerkennung leiden, muss es nicht schiere Ranküne und ausgelassene Niedertracht sein, wenn Mentalitäten des Mobbing und Rufe Zulauf bekommen, kaputt zu machen, was einen selbst kaputt macht. Sprich, wenn wir nicht erfüllt sind durch die menschliche Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wird, ist der Selbstwert gezwungen, dies zu kompensieren, und hier kommen die negativen Auswüchse der Diskurse in den sozialen Medien ins Spiel. Dadurch, dass wir das Gefühl haben, von einigen Menschen nicht wahrgenommen zu werden, kompensieren wir dies dadurch, dass wir diese Menschen selbst als minderwertig und nicht wahrnehmenswert ansehen und werten sie durch Hass ab. Um im Modell zu bleiben, das schwache Einkommen an bekommener Aufmerksamkeit führt zu seelischem Druck, und das wiederum führt zu der Kompensation, dass wir uns mit unserer ganz bestimmten Gruppe verbrüdern und unsere seelische Not dadurch kompensieren, indem wir andere Gruppierungen abwerten. Das führt auch dazu, dass wir stark manipulierbar werden und anfällig werden für Desinformation und Verschwörungsglauben. Ich würde das Modell von Frank allerdings noch darum ergänzen, dass auch an Aufmerksamkeit reiche Menschen wie Politikerinnen oder Influencerinnen nicht zwingend reich an Selbstwert sind, sondern dass diese Art, wie soziale Medien funktionieren, dadurch also eigentlich ein unstillbarer Durst nach Aufmerksamkeit ausgelöst wird, einfach auch dadurch, dass es mit unserem Dopamin Haushalt stark in Verbindung steht und eigentlich, also gerade wenn man auch viele Likes bekommt oder so, ich würde sagen, es ist eine andere Form der Aufmerksamkeit, wie wenn zum Beispiel uns zwischenmenschlich ein Lächeln geschenkt wird oder also wir uns wirklich in der direkten Interaktion Aufmerksamkeit schenken. Es ist etwas anderes, wenn wir das über einen Bildschirm als Daumen nach oben oder so präsentiert bekommen. Und ich denke, dass so auch prinzipiell ein Mangelzustand an Aufmerksamkeit entsteht, da wir eben diese Art, wie wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit entgegenbringen, vor allem in den digitalen Raum oder stark in den digitalen Raum, unsere Kommunikation verlagert haben. Die Kommunikation über digitale Medien ist weniger achtsam und stetig mit dem Wunsch verbunden, noch mehr zu bekommen. Denn eigentlich sieht man eben nur einen abstrakten Daumen oder ein Smiley, aber spürt nicht die zwischenmenschliche Märme, die in einer direkten Interaktion geschieht. Frank schreibt selbst: Es ist das Volk hinter den Bildschirmen, das die Aufmerksamkeit hingibt, die den Reichtum der neuen Oberschicht ausmacht. Die Leute spenden persönliche Aufmerksamkeit, die das Medium lediglich kassiert und an die Werbeindustrie weiterverkauft. Sie bekommen keine äquivalente Gegenleistung, sondern nur technisch reproduzierte, anonym versendete Aufnahmen zurück. Dass wir, wie am Anfang des Beitrags schon beschrieben, unheimlich viel Zeit unseres Lebens hinter Bildschirmen verbringen und darüber auch viel kommunizieren, führt dazu, dass wir eben weniger direkte, analoge Interaktion haben. Gerade auch zu Corona-Zeiten. Und ich würde sagen, dass die Aufmerksamkeit, also oder einem anderen Menschen zuzuhören, einem anderen Menschen ein Lächeln zu schenken, dass es eines der größten Geschenke ist, die wir auch geben können. Und ich würde sagen, dass eben die Vereinsamung auch zu sozialen Ängsten führt. Und die sozialen Ängste wiederum führen dazu, dass wir die digitale Aufmerksamkeitsökonomie bevorzugen, weil sie uns bequemer scheint und schneller zu bekommen. Also es ist schneller, erstmal den Bildschirm anzumachen und darüber Aufmerksamkeit zu bekommen, als irgendwie uns zu sozialisieren oder mit anderen Menschen zusammen Zeit zu verbringen. Genau, das ist ein Teufelskreislauf, der sich eben auch durch Corona nochmal verstärkt hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Leitprinzip des digitalen Kapitalismus die Ökonomisierung unserer Aufmerksamkeit ist. Dadurch, dass wir extrem viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, wird unsere Aufmerksamkeit zu einem extrem umkämpften Gut und wir sind unter Stress gesetzt. Dieser Stress entsteht einerseits durch das Filtern von Informationen bei massiver Informationsflut, also Entscheidungen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, und andererseits durch den Mangel an persönlicher Aufmerksamkeit. Dies kompensieren wir dadurch, dass die Aufmerksamkeit eben nur von gleich bestimmten Gruppen gesucht wird. Ehrlicherweise eine vereinfachte Darstellung, aber alles andere würde auch den Zeitrahmen sprengen. Ich halte diese beschriebenen Prozesse für eine der Hauptursachen für die Entgleisung des Corona-Diskurses. Man könnte den Corona-Diskurs auf gewisse Weise auch als perfektes Beispiel für einen Diskurs in der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie sehen, denn die ist noch nicht sehr alt und daher würde ich sagen, ist der Corona-Diskurs irgendwo auch ein Experiment dafür. Ein weiteres Problem besteht in der enormen Flut an Informationen zu Corona in digitalen Medien. Wir stehen dabei alle unter enormem Druck, diese zu filtern und entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das fällt selbst AkademikerInnen wie mir schwer. Genau, ein Gedankengang zur Maskenpflicht habe ich beispielsweise aufgeschrieben. Bin ich jetzt für oder gegen eine Maskenpflicht? Zum einen gibt es die Statistiken zu Inzidenzen, die sehr hoch sind. Was bedeutet, dass das Risiko gerade für Risikogruppen sehr hoch ist, sich zu infizieren. Aber da spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Was macht es mit Menschen, wenn sie ständig andere Individuen als potenzielle Virusträger betrachten? Ist das Stress für das Immunsystem? Gibt es dazu Daten? Ließe sich das überhaupt quantifizieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Menschen, an Long-Covid zu erkranken? Was sind die gesellschaftlichen Folgen des Zwangs durch eine autoritäre staatliche Maßnahme? Wenn wir jetzt Infektionen verhindern, was hilft uns das langfristig? Wie hoch ist die Chance für Impfstoffe mit einer sterilen Immunität? Wie hoch ist die Gefahr, sich zu infizieren, wenn man selbst Maske trägt, aber die anderen das nicht tun? Also Fremd- oder Selbstschutz. Viel Spaß beim Googlen. Wenn wir nun also die Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie betrachten und uns den enormen Druck und die Schwierigkeit ansehen, Reize zu filtern, stellt sich für mich die Frage, weshalb sich gerade Teilen der Linken so sehr auf zum Beispiel Ungeimpfte als schuldige Individuen fixiert und die Systemkritik gerade in Bezug auf den digitalen Kapitalismus vernachlässigt haben. Zumal gerade Menschen, die zum Beispiel von Klassismus betroffen sind, oft nicht über eine hohe Medienkompetenz verfügen können, mit der sie der Informationsflut zum Thema Corona auch nur annähernd gerecht werden können. Beispiele für digitale Entgleisungen im Corona-Diskurs. Ich denke, eines wird wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein, die Hasskommentare zum Beispiel gegen den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber es ist unglaublich, was er alles einstecken muss. Also Leute mit Fackeln vor seinem Haus, die sich auf Twitter-Diskursen versammeln. Und ich würde sagen, der gehört in die Psychiatrie, ist da wahrscheinlich noch eher einer der netteren Kommentare. Also es ist, und das schwenkt dann eben auch in den analogen Diskurs über, wenn dann eben Leute mit Fackeln vor seiner Haustür stehen. Ich gehe davon aus, dass euch derartige Vorkommnisse aus Querdenkerkreisen auch medial bekannt sind und es wurde ja auch schon recht viel darüber berichtet. Mit meinen weiteren Beispielen gehe ich deshalb auch auf die Pro-Maßnahmen-Seite ein. Und zum einen würde ich sagen, dass die Sprache gegenüber Ungeimpften stark in digitalen Diskursen eskaliert ist. Ein FDP-Politiker postete beispielsweise auf Twitter, dass Impfgegner hoffentlich bald nicht mehr unter die Leute gehen dürfen, weil sie gefährliche Sozialschädlinge sind. Ein anderer Nutzer warf Ungeimpften vor, sie trachten anderen Menschen nach dem Leben. Weitere Beispiele auch von prominenten Personen werfen Ungeimpften Terror oder Tyrannei vor. Man kann die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, als unsolidarisch betrachten und dem argumentativ begegnen. Aber eine derartige sprachliche Eskalation, die vor allem in den sozialen Medien aufgetreten ist, sollte gerade uns Linke auf den Plan rufen. Ich war teilweise wirklich schockiert, dass Teile der Linken kaum die Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie hinterfragen und soziale Medien auch unreflektiert nutzen und gleichzeitig Individuen anstatt dem System die Schuld für die Missstände geben. Auch finde ich, dass der Ausschluss von Menschen aus der Öffentlichkeit nie umjubelt sein sollte. Selbst wenn man ihn aufgrund der bestimmten Situationen als gerechtfertigt ansieht, was ich persönlich nicht so gesehen habe, aber man kann es als schwere Abwägung betrachten, finde ich, dass es ein Dilemmata ist und nicht mit Schadenfreude umjubelt werden sollte. Ich habe auch öfter Schadenfreude in dem Zusammenhang erlebt, also nicht gegenüber mir, aber gegenüber Menschen, die nicht geimpft sind, also wo Menschen einfach auch mit einem Lächeln im Gesicht dann sagen, dass sie eben selbst schuld an ihrem Ausschluss aus dem Leben sind. Das dritte Beispiel betrifft unsere Initiativen für Präsenzlehre. Also ich habe letztes Jahr die Initiative Online-Lehre mit 2E gegründet. Das war in einer Zeit, in der alle gesellschaftlichen Bereiche... du warst dabei?
Nee, ja. Nein? Ich wollte nur einen Zeitpunkt zustimmen. Ah, cool.
genau, also Online-Lehre 2E gegründet. Unsere Schwesterinitiative in Berlin habe ich auch kennengelernt. Das hieß nicht nur online. Und unsere Initiativen waren, also wir haben uns eigentlich vor allem auf den Präsenzlehre-Part konzentriert. Ich würde sagen, die Digitalisierungskritik für mich war schon auf jeden Fall ein starker Punkt, auch weil ich das einfach für mich selbst nicht eingesehen habe, also nur hinter dem Bildschirm die Uni zu betrachten, das nicht als Bildung gesehen habe. Aber es war also nicht, also wir haben jetzt uns eigentlich zu anderen Corona-Fragen eigentlich nicht mal wirklich positioniert. Es wurde uns teilweise dabei unsolidarisches Verhalten vorgeworfen. Und meiner Meinung nach liegt dabei ein verkürzter Solidaritätsbegriff zugrunde, da es sich um ein typisches Dilemmata handelt. Ist man unsolidarisch gegenüber beispielsweise Studierenden aus der Risikogruppe, die stärker durch eine Infektion gefährdet sind als man selbst oder andere? Oder ist man unsolidarisch gegenüber Menschen, die zum Beispiel durch Online-Lehre nicht mehr studieren können, da sie damit nicht zurechtkommen oder in höherem Maße von Depressionen auch gefährdet sind? Es kommt dabei zu schwierigen Abwägungsfragen, bei denen sich unsere Initiativen anders positioniert haben als andere Studierende, was ja erstmal völlig legitim ist. Das Problem ist allerdings, dass gerade in Social-Media-Diskursen durch die Diskursführung geleugnet wurde, dass es überhaupt schwerwiegende Dilemmata sind. Dass an anderer Stelle eben sofort Menschenfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Also hier ein paar Beispiele für den versuchten Shitstorm gegen nicht nur online in Berlin. Das hat nicht nur Privatpersonen, sondern auch den dortigen Asta betroffen, der Initiative Menschenfeindlichkeit vorgeworfen hat. Die Frage, ob es solche, wir können es hier ansehen, ich weiß nicht, ob man es, kann man es lesen? Also hier eure Position grenzt daran, menschenverachtend zu sein. Auf jeden Fall gehört ihr aber nicht auf eine Pressekonferenz. Und in einem anderen Beitrag wurden sie als komische Reaktionäre bezeichnet. Was ich eigentlich spannend fand, weil es wirklich eher Linke waren. Also genau. Die Frage, ob solche Entgleisungen nicht auch ohne digitale Medien gegeben hätte, lässt sich empirisch nicht abschließend beantworten. Dennoch bezweifle ich, dass in einer demokratischen Gesellschaft in dieser Intensität passiert wäre, was passiert ist. Ich möchte jetzt am Ende nicht so negativ enden, sondern die analoge Achtsamkeit als Alternative zur Aufmerksamkeitsökonomie darstellen. Zum Ende ist mir wichtig, eine positive Perspektive aufzuzeigen. Durch digitale Medien haben wir die Chance, viel menschliche Arbeit automatisiert durch Maschinen ausführen zu lassen. Im sozialen Bereich würde ich aber dringend davon abraten, den analogen Austausch durch digitale Medien zu ersetzen. Eben die Jobs, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintönig sind, können gut ersetzt werden eben durch digitale Medien. Ja, hier ist eine Meldung. Es dauert auch nicht mehr lange, aber du kannst auch, wenn du... ich mache es zu Ende. Okay, gut. Und in sozialer Kommunikation vertrete ich eben die Auffassung, dass digitale Medien nie ansatzweise an die räumliche, körperliche Begegnung herankommen, auch wenn sich beispielsweise durch eine andere Struktur sozialer Medien auch innerhalb des Internets Verbesserungen erzielen ließen. Wenn wir wie aktuell im digitalen Raum kommunizieren, ist neben dem Kommunikationspartner oder der Kommunikationspartnerin immer ein anderer Konzern als Akteur mit eigenen Interessen anwesend. Der Kapitalismus hat es somit geschafft, in die intimste Privatsphäre von Menschen, in die intimste, in Bedürfnisse von sozialer Anerkennung vorzudringen. Die Entfremdung und Vereinsamung, die dadurch entsteht, kann man entgegentreten, indem man ein analoges und achtsameres Miteinander fördert. Ich würde sagen, dass die Schaffung von analogen Alternativen zur digitalen Aufmerksamkeitsökonomie ein Aktivismusfeld ist, das in vielerlei Hinsicht sehr spannend ist, sowohl auf einer individuellen als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Die Betonung des achtsamen, analogen hat gerade in einer Öffentlichkeit, die geprägt ist von der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie, eine unheimliche Sprengkraft und kann ein ungeheures Freiheitsgefühl entfachen. Denn unser eigener Körper, die sinnliche, phänomenologische Wahrnehmung, die damit verbunden ist, und die Ästhetik, die darin liegt, sich selbst und anderen auf achtsame Weise Aufmerksamkeit zu schenken, sind die stärkste Waffe, die wir gegen die digitale Aufmerksamkeitsökonomie in der Hand haben. Das Spannende ist, das würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man, wenn man es schafft, weniger Zeit in sozialen Medien zu verbringen und sich der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie ein Stück weit zu entziehen, Auch im eigenen Leib die Vorteile für sich selbst spürt, die darin liegen, aus der Rastlosigkeit und dem Mangelgefühl auszubrechen, die soziale Medien oft in einem auslösen, und ganz bewusst das Geschenk zu spüren, das es darstellt, mit einem anderen sinnlichen Körper, mit einem anderen sinnlichen Menschen oder auch der Natur bewusst in Kontakt zu treten. Ich möchte daher zur Gründung eines analogen Bündnisses oder eines Bündnisses für analoge Achtsamkeit aufrufen. Es fehlt meiner Meinung nach im gesellschaftlichen Diskurs eine Instanz. Ich bin gespannt auf die Beiträge. Es fehlt meiner Meinung nach im gesellschaftlichen Diskurs eine Instanz, die sich kritisch mit Digitalisierung beschäftigt. Das schließt Fragen nach Nachhaltigkeit, Arbeitnehmerrechten und Überwachung mit ein, sowie diskursive Folgen der Digitalisierung. Menschen erkennen oft selbst, dass ihnen die Social-Media-Zeit nicht gut tut, sagen aber, dass es kaum möglich ist, sich davon zu lösen, wenn man sonst so viel verpasst und ja alle Freunde auch dort sind. Ich habe beispielsweise letztes Jahr ein analoges Netzwerk gegründet, bei dem die Kommunikation über Spontanbesuche, Briefe und Anrufe gelaufen ist. Mit einer Initiative könnte man analoge Alternativen fördern und Menschen den Ausstieg aus sozialen Medien erleichtern. Man könnte Veranstaltungen organisieren, bei denen man sich in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung kritisch beschäftigt. Man könnte sich stärker für Jugendschutz und gegen Mediensucht einsetzen. Und man kann für die positive Zukunftsvision, also es ist ja interessant, weil es meistens immer dann als ewig gestrig bezeichnet wird, aber ich würde das eher als positive Zukunftsvision in den Raum stellen, einer weniger entfremdeten, solidarischeren und vor allem sozialeren Gesellschaft zu kämpfen. Man betritt dabei außerdem völlig neues Terrain, da es sich um eine solche neue Entwicklung handelt, und man hat dadurch auch größeren Spielraum für Kreativität in diesem Aktivismusfeld. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt gerne eine Mail oder meldet euch danach bei mir, ein bisschen Werbung.
Jetzt, ich brauche Wasser irgendwo.